Angriffslustig. IT-Sicherheit für dein Unternehmen. Der Security-Podcast der Go Security.
Mein Name ist Sandro Müller und mit mir am Mikrofon Andreas Wiesler.
Mit ihrer Firma Go Security sind sie die Firewall für zig Unternehmen.
Wir haben ja schon eine Lösung. Wieso soll ich jetzt noch was dazu machen? Sensibilisierung zum Beispiel.
Sandro und Andreas sind die IT-Sicherheitsexperten in der Schweiz. Seit über 20 Jahren schon.
Komm, wir versuchen noch ein wenig aufzuzeigen, wie geht's dann besser?
Bist du bereit für ein neues Update?
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Angriffslustig. Heute wieder mal eine Interviewfolge. Und zwar habe ich vis-à-vis von mir Markus Beyer. Bin schon sehr gespannt. Wer im Awareness-Bereich unterwegs ist, wird ihn sicherlich kennen oder natürlich jetzt. Vielen Dank, Markus, dass du mit dabei bist. Vielleicht zuerst, wer bist du? Kannst du dich mal kurz vorstellen?
Klar. Also danke, Andreas, für die Einladung hier zu eurem Podcast und ein Hallo an alle Hörerinnen und Hörer. Andreas hat schon gesagt, ich bin Markus Beyer, ich bin Security Awareness Officer bei der Swisscom in der Schweiz. Swisscom ist der größte Telco in der Schweiz. Und dort bin ich jetzt seit 5,5 Jahren und verantworte das ganze Thema Security Awareness Training and Culture.
Er hat auch ein Hoodie an mit 070.
Ja, genau, die beste Handyvorwahl der Welt.
Genau. Ich kenne dich ja schon viele Jahre. Wir haben im Vorfeld Verrückt. Auch diskutiert, woher wir uns kennen. Und jetzt bist du ja seit 5 Jahren bei der Swisscom gelandet. Genau. So ein bisschen vom Berater.
Total. Ja, genau. Also ich bin auf eigenen Wunsch quasi aus dem ganzen Beraterbusiness raus. Ich habe tatsächlich 15 Jahre lang nur im Bereich Security Awareness und Training Unternehmen beraten in der Schweiz. Später dann, als ich dann bei HP, HPE, DXC war, ich glaube, da hatte ich die coolste Stellenbeschreibung oder auf meiner Visitenkarte stehen, da war ich Advisory Lead Resilient Workforce Central Nordics and Eastern Europe, glaube ich. Das war recht cool, da habe ich tatsächlich auch Unternehmen außerhalb der Schweiz, außerhalb von Deutschland, weiter in den Norden oder in den Westen beraten im Aufbau von Security Awareness Kampagnen. Und irgendwann hatte ich es dann gesehen. Mhm. Also tatsächlich, das klingt vielleicht ein bisschen arrogant, aber ich hatte dann ganz viele, wirklich ganz viele Kampagnen. Teilweise hatten wir bis zu 10 Awareness Kampagnen im Jahr parallel laufen. Dann wurde es aber auch für den Kopf ein bisschen schwierig. Das habe ich nicht alleine gemacht. Ich hatte natürlich auch ein Team von Kolleginnen und Kollegen damals. Und was mich ganz besonders gestört hat, und deswegen habe ich dann den Weg nach innen gesucht, also eben auf eine verantwortliche Stelle innerhalb eines Unternehmens. Als Berater bist du halt immer nur am System, aber du bist nicht im System. Und alles das, was du umsetzt, du musst dann immer dem CISO oder der CISO vertrauen, dass sie dir auch wirklich die richtigen Feedbacks zurückgibt, wie es denn funktioniert hat. Oder du musst dir irgendwelche seltsamen Wege ausdenken, um es halbwegs messbar mal zeigen zu können. Aber ich wollte spüren.
Deine offizielle Bezeichnung ist, ich lese es ab, Security Awareness Officer.
Ja, genau.
Und auf LinkedIn hast du mal geschrieben, dass dies für dich der beste Arbeitsplatz sei. Was ist dann jetzt anders bei der Swisscom?
Also eben so ein bisschen habe ich es ja schon gesagt. Also eben, ich spüre jetzt viel mehr die, ja, sagen wir schon, Umsetzungserfolge, die ich im Unternehmen habe, weil ich ja wirklich mitten im System hänge. Mhm. Das ist das eine. Das zweite ist, wir haben ein cooles Team. Wir haben coole Leute, mit denen ich zusammenarbeiten kann. Also ja, ich verantworte das Thema Security Awareness, Training und Culture. Aber natürlich habe ich viele Kolleginnen und Kollegen, die mich da auch fachlich unterstützen, auch organisationell unterstützen. Das ist ein sehr, sehr cooles Zusammenspiel. Und das Dritte, was ich noch viel, viel wichtiger finde, ist, ich habe Spielraum. Mhm. Ich kann wirklich durchaus auch ad hoc Maßnahmen umsetzen, weil sie notwendig sind oder erforderlich sind oder weil sie gerade der Organisation gut tun, um halt die Sicherheitskultur zu fördern. Und was ich eben auch ganz spannend fand und warum es mir auch besonders viel Spaß macht bei der Swisscom, ist, dass man mir die Freiheiten lässt und trotzdem sich committet. Also was heißt das? Ich bin sehr, sehr früh, als ich übrigens mit dem Lockdown 2020 im April bei Swisscom gestartet bin, habe ich ganz viele Dokumente gelesen, wo immer drin stand, wir brauchen eine nachhaltige Sicherheitskultur, wir brauchen eine stabile Sicherheitskultur und wir fördern eine. Und dann habe ich dann immer die Kollegen gefragt, so, was heißt denn für euch Sicherheitskultur? Also was ist denn das? Und da war es tatsächlich so, das ist so ein bisschen wie frag 8 Ärzte, kriegst du 10 Meinungen, weißt du, also das war alles ein bisschen unterschiedlich. Und da habe ich damals dem damaligen CISO Philipp Villemier, den habe ich gebeten, lasst uns doch das bitte mal manifestieren, lasst uns das doch mal klar definieren. Und tatsächlich haben wir dann ein Purpose entwickelt für Security Awareness, also was ist sozusagen die Kernaussage, was ist so die Grundhaltung, die wir haben im Bereich Security Awareness und Sicherheitskultur. Und wir haben eine Präambel zur Sicherheitskultur entwickelt, so 10 Leitsätze, die beginnen alle mit wir fördern, wir unterstützen, wir befähigen und wir heißt immer Group Security oder Swisscom oder und. Und die habe ich von der Konzernleitung abnehmen lassen und habe auch ein ganz klares Commitment bekommen, dass das der Weg ist, den wir einschlagen wollen, den die Swisscom einschlagen will. Und das ist natürlich für mich eine hervorragende Arbeitsgrundlage, auch Dinge umzusetzen.
Gerade Awareness ist ja dein Steckenpferd und du bist ja immer sehr einfallsreich. Kannst du vielleicht mal erzählen, was war so deine schrägsten Ideen?
Also irgendwie, ich hatte tatsächlich schon sehr schräge Ideen, gebe ich zu. Das Wichtige ist, dass man, also eben schräg ist gut oder besonders oder außergewöhnlich bringt natürlich eine sehr, sehr hohe Akzeptanz oder Sichtbarkeit oder Aufmerksamkeit mit. Aber ich muss sagen, das Wichtige ist, dass jetzt das Beispiel oder die Beispiele, die ich möglicherweise auch in dem Gespräch mit dir bringen kann, die fokussieren sich natürlich immer auf die jeweiligen Unternehmen. Und die haben in den jeweiligen Unternehmen funktioniert, müssen aber nicht überall funktionieren. Das ist immer ganz wichtig. Ich kann mich erinnern, eine sehr, sehr schräge Sache, die wir gemacht haben bei einem Medizinaltechnikanbieter, war im Rahmen eines Cleandesk-Audits, damals war das noch gang und gäbe, dass man durch die Büros gegangen ist, geguckt hat, was passiert dann. Da habe ich auch ganz schlimme Sachen schon erlebt. Und da hatten wir die Idee, eben wirklich ein Zeichen zu setzen. Und ich kann mich noch erinnern, es rief mich dann irgendwann der Einkauf dieser Firma an und sagte, Herr Bayer, wir bestellen hier gerade 3.800 Badeenten, sind Sie sich sicher? Und ich so, ja, das hat alles schon seine, das ist alles abgesprochen und so. Und da haben wir tatsächlich auf den Schreibtischen rote Teufelchen-Badeenten und gelbe Engelchen-Badeenten verteilt. Also die roten Teufelchen, wenn der Arbeitsplatz nicht so ordentlich war, beziehungsweise wir Dokumente gesehen haben, die möglicherweise nicht da hätten liegen sollen. Und bei guten Arbeitsplätzen gab es halt ein gelbes Engelchen, eine gelbe Engelchen-Badeente. Und das war insofern schräg, weil wir haben die natürlich die Auflösung dann erst zur Mittagszeit gemacht. Die Kolleginnen und Kollegen kamen auf dem Arbeitsplatz, sahen dann diese Badeentchen, haben sich tierisch darüber unterhalten, teilweise auch extremst aufgeregt. So, warum habe ich ein rotes Teufelchen und so. Was dann aber passiert ist, dass die Leute, die hatten dann auch, also eben das ist 10 Jahre, 12 Jahre her, die hatten dann so einen internen Marktplatz im Intranet. So eine der Killer-Applikationen. Und dann fingen die an, Enten zu tauschen. Also eben so, tausche 2 Engelchen gegen ein Teufelchen und so. Das waren so Themen, die ich total schräg fand. Oder ich kann mich noch erinnern, da gab es dann eine Frage nach, meine Badeente kippt immer in der Badewanne um, was kann ich tun? Und dann schrieb dann einer zurück, ja, dann dreh doch von unten eine Schraube rein, dann hast du sowas wie ein Schwert beim Segelschiff. Und das war cool, als wenn die Leute anfangen, mit meinen Sachen zu spielen. Oder bei einem...
Also wegen dir ist dieser weltweite Trend nach diesen Enten.
Nach den Enten, ja genau. Ich war mit der Familie im Sommer in Holland, in Amsterdam, da gibt's ja so eine riesengroße Badeentenladen, da dachte ich auch so, Alter, egal. Was ich auch mal schön fand, was auch sehr, sehr große Aufmerksamkeit hatte, war, wir haben bei einem Uhrenhersteller mal eine Aktion gemacht, da haben wir einen Information Protector verteilt. Und dieser Information Protector war halt so ein Klemmbaustein-Roboter, man darf ja Lego nicht sagen, war natürlich nicht Lego, ein Klemmbaustein-Roboter und den konnten die Mitarbeiter zusammenbauen und das war extremst schön gestaltet und dann stand dann aber auch so ein Einlegeblatt drin und da hieß es dann, wir machen da mit einem Wettbewerb, einfach so verteilen wollte ich das nicht, wollte irgendwie so ein bisschen Competition haben, das funktioniert nämlich immer ganz gut in Unternehmen und dann haben wir dazu geschrieben, bau doch deinen Information Protector und zeige uns, wie er dich schützt, mach ein Foto, reich's ein und dann wird gevotet. Und da kamen einfach krass viele coole Sachen zusammen. Also eben, ich kann mich noch erinnern, die Gewinnerin war eine junge Frau aus der Produktion dort. Ich glaube, es war die Produktion. Die hat einen Kuchen gebacken und hat dann sozusagen so wie Dokumente übereinander gestapelt. Und obendrauf saß dann dieser Information Protector und hat dann halt die Daten geschützt. Das fand ich total, da kriege ich heute noch Gänsehaut. Das fand ich total schön.
Dann bist du auch der Gründer dieses Play Lego.
Nein. Lego Serious Play. Tatsächlich, ja, genau. Lego Serious Play, ich habe sogar eine Ausbildung gemacht. Ich finde das wirklich eine der intensivsten Moderationsmethoden. Mhm. Funktioniert toll. Es gibt ganz viele. Also eben, man merkt das vielleicht auch, das Thema ist meins. Also ich liebe dieses Thema. Immer alles das, was Aufmerksamkeit bringt und was den Leuten ein Lächeln ins Gesicht zaubert, funktioniert eigentlich immer. Lego Serious Play als Moderationsmethode ist auch sowas. Also jeder kennt Lego, jeder, also fast jeder, hat mal mit Lego gespielt. Und wenn ich dann Trainings gebe, wo ich Lego einsetze, wir haben jetzt sogar auf unserer letzten internen Swisscom Security Konferenz, haben die Kollegen aus dem BCM-Umfeld, aus dem Bereich Business Continuity Management, zum Beispiel auch mit LSP, mit Lego Serious Play, einen eigenen kleinen Workshop gemacht. Und der kommt einfach super gut an, weil jeder kennt das und das fühlt sich gut an. Aber wenn man dann wirklich mal so einen ganzen Tag in dieser Moderationsmethode verbringt, ist man danach fix und fertig. Weil sie so intensiv ist, weil jeder kommt zu Wort, jeder muss reden, jeder muss seine Modelle, die er macht, seine individuellen Modelle vorstellen. Das gleiche ist Facilitaping, auch so ein ganz neuer Trend. Ganz spannend habe ich mir auch angeguckt, wie man Büroräume oder Meetingräume einfach mit Tape, also so Gaffer-Tape und Papier-Tape, einfach so krass gestalten kann, dass aus einem stinklangweiligen Hotel-Meeting-Raum wirklich ein cooler, kreativer Denkraum wird. Also es gibt viele so eine Sachen, die sind ganz spannend.
Denkst du denn, es braucht zwingend so Giveaways dazu oder kann man Awareness auch ohne?
Nein. Also wenn ich jetzt mal an meine Arbeit jetzt denke, bei der Swisscom, kann ich behaupten, wir haben tatsächlich innerhalb der Kampagne keine Giveaways.
Ja.
Wir haben so ein paar Sticker-Sets, die haben wir mal selbst entwickelt. Okay, ist das ein Giveaway? Weiß ich nicht. Nein, ich glaube, es braucht es nicht zwingend. Ich glaube, je größer ein Unternehmen wird, desto schwieriger wird es auch. Und dann, und das mögen mir die verzeihen, die ich jetzt möglicherweise ein bisschen blame, aber ich habe viele Kampagnen erlebt, auch jetzt erst auf der Konferenz, wo ich diese Woche war, dann hat man dann Zahnbürsten verteilt an alle Mitarbeiter mit dem Spruch, wenn änderst du dein Passwort auch so oft wie deine Zahnbürste. Und, ach, ich finde, das hat so ein Bart, das ist so, also nein, ich verteile keine Zahnbürsten. Ha? Oder es gibt auch viele, die haben dann Glückskekse mit einem Security-Spruch drin, wo ich mir dann aus meiner Perspektive, und das klingt jetzt auch wieder ein bisschen arrogant, aber dann auch sage, oh ehrlich, Glückskekse, also Security sollte kein Glücksmoment sein. Ha? Schwierig. Also eben, ich glaube, ich bin dann eher jemand, der sagt, wir verteilen, wenn wir Dinge verteilen, Dinge, die entweder nachhaltig sind und uns unterstützen in unserer Arbeit. Also ich bin dann lieber jemand, auch das hat jetzt mittlerweile es abgedroschen, hat ein Bart, so diese Kameraabdeckung. Ne? Oder ich weiß es von Unternehmen, die so im Bereich der Luftfahrt unterwegs sind, die haben an ihre Mitarbeiter so USB-Dongel verteilt zum Laden ihrer Telefone, aber wo man dann den Datenverkehr blockiert. So, ich finde, das ist ein nützliches Instrument und das würde ich vielleicht gar nicht so als Giveaway sehen, sondern eher tatsächlich als Unterstützung. Aber es gibt auch durchaus Kampagnen, die ich begleitet habe, das weiß ich noch. Das kann man, glaube ich, auch sagen. Beim OEZ der Stadt Zürich, da gab es ein Maskottchen, den Sikorex. Mhm. Den hat man als Plüschtier gebaut. Also tatsächlich so als kleine Mini-Sikorexe, so als Plüschtier. Und die haben super funktioniert, weil es war halt emotionalisiert. Also eben, ich verteufle jetzt Giveaways überhaupt nicht. Manchmal stelle ich es so ein bisschen von der Nützlichkeit in Frage, aber alles das, was Emotionen bringt, das ist mein Ding. Also da bin ich auch dabei. Und das sind doch teilweise, je nachdem, wie die Zielgruppe ist, eben Sticker. Also eben, ich sehe auch, ich bin auch so einer, mein ganzes Laptop ist vollgeklebt
mit Sticker. Ja.
Da gibt's ganz viele, die finden das toll, die müssen dann auch cool sein und es hat dafür eine Fanbase. Aber eben nicht alles.
Ja. Ich denke absolut, dass so dieser Mix, den es braucht, was du in die Hand nehmen kannst, regt was anderes an, als wenn du es immer nur am Bildschirm siehst und irgendwas anklicken musst.
Ich habe auch immer die Diskussion geführt, auch mit unserem Management und mit meinen Kollegen. Ich bin zum Beispiel ein totaler Fan davon, bestimmte Sachen auch noch zu printen. Also tatsächlich als Broschüre zu produzieren. Da sagt man ja heute, ja, kannst du nicht machen. Erstens fällst du Bäume, zweitens, wer guckt sich so eine Broschüre an? Ich habe aber die Erfahrung gemacht, dass immer noch etwas Haptisches in der Hand für viele Leute ein wertigeres Element ist, als mir ein PDF am Bildschirm anzugucken. Und deswegen mache ich das heute noch. Ich habe auch, das ist vielleicht ein Giveaway, ich habe ganz am Anfang bei Swisscom so als, ja schon als Streuartikel ein Kartenspiel entwickelt, das heißt Card Against Cybersecurity. Und ist so vom Spielprinzip so ähnlich, das kennt man in der Schweiz unter Karten gegen das Bünzlitum, in Deutschland heißt das, oder Karten gegen das Bünzlitum, ich glaube, oder Spiel gegen das, oder wie auch immer. In Deutschland heißt es, glaube ich, Karten gegen das Spießertum. Cards Against Humanity ist sozusagen das Spielprinzip, was dahinter liegt. Also ich habe einen Satz, ich habe viele Karten, da sind Sätze drauf, da fehlt, ist eine Lücke. Und ich habe ganz, ganz viele Begriffe, die in die Lücke kommen. Und es geht eigentlich nur darum, wer hat den schrägsten Lückenfüller. Ja? Ja. So, und das habe ich tatsächlich mal entwickelt, auch in einer recht hohen Stückzahl damals. Wir sind jetzt gerade dabei, es so ein bisschen auszufaden und rauszugeben. Und dann kam ja, war eben, wie gesagt, Corona da und ich dachte, das dauert nicht so lange. Schade, ich konnte also nicht so viel verteilen, deswegen haben wir noch welche. Und da weiß ich auch noch, hat mich damals unser CSO gefragt, was er dann damit lernt. Also er hat sich das angeguckt, die Karten, und irgendwie, da lernt man ja nichts. Sag ich, nee, das ist ja auch eher als Kommunikationsbeschleuniger gedacht, also es ist einfach lustig. Ja. So, und das ist doch okay. Also eben, wenn die Leute darüber lachen können. Ich meine, das Spielprinzip dahinter ist paradoxe Intervention. Ne? Also natürlich hast du das richtige Ergebnis im Hinterkopf, aber es ist doch viel lustiger, sozusagen das Falscheste des Falschen da irgendwie dann vorzubringen, und dann lacht man sich schlapp und dann hat man einfach doch eben wieder das Lächeln ins Gesicht gezaubert.
Du betreibst ja auch einen eigenen Podcast.
Ja.
Um was geht's dort?
Genau, das ist der Security Awareness Insider. Und wir machen tatsächlich, und wir, damit meine ich Katja Dörlemann, meine Co-Host, oder bin ich der Co-Host, wir sind gleichberechtigt. Wobei Katja mir sehr oft ins Wort fällt. Aber egal. Nein, stimmt nicht, ich auch. Wurscht. Jedenfalls, wir beide machen den Podcast, und Katja und ich, wir haben lange Zeit zusammengearbeitet, auch damals schon, und unsere Wege haben sich tatsächlich beim Aufruf, bei meinem Post in LinkedIn wieder getroffen, weil ich hatte eben auch 2020 dann irgendwie, war 2020, ich glaube, im September hatte ich dann irgendwie auf Deutsch gesagt die Schnauze voll, immer in so Büchsen zu reden, also in so Monitore und gegen graue Bildschirme, und ich hatte so das Gefühl, mich hört keiner mehr. Ja. Und da ich ja gerne rede, habe ich mir dann ein Ventil gesucht und habe dann den Aufruf gestartet oder die Frage gestellt in der LinkedIn-Community auf meinem Profil, ich würde gerne einen Podcast machen, was haltet ihr davon? Und das war tatsächlich der Post damals mit den meisten Likes und mit den meisten Kommentaren, und die haben alle gesagt, ja, unbedingt, total cool, mach einen Podcast, machen ja eh alle jetzt gerade, ist ja Corona. Ja. Und dann hat irgendwann Katja angerufen und hat gesagt, das glaubst du doch jetzt nicht selber, dass du den Podcast alleine machst. Ich bin dir richtig stinkesauer, dass du mich nicht angerufen hast. Dachte ich so, ups, okay, na, dann machen wir das gemeinsam. Aber eben, und das war auch eine sehr, sehr tolle Sache, dass ich mit Katja den zusammen mache. Und der ist wirklich fokussiert, anders als bei euch. Ihr seid sehr breit im Security-Thema. Das ist auch gut und wichtig. So ist der Podcast tatsächlich eine totale Nische und wendet sich eher an die Leute wie mich und auch Katja. Katja macht ja bei Switch das ganze Security Awareness Thema als Expertin und ist genau für die Zielgruppe gedacht. Also für die Leute, die Security Awareness im Unternehmen umsetzen müssen, dürfen, können, sollen, wollen. Für die ist der Podcast gedacht. Wir mixen immer, eine Folge ist immer mehr so ein theorielastiger Podcast, wo wir irgendein theoretisches Thema beleuchten. Ich kann mich noch an die sehr schöne Folge erinnern mit Johannes Büchs. Johannes Büchs ist einer der, ich sag mal, Geschichtenerzähler der Sendung mit der Maus zum Thema Storytelling. Mhm. So, und wenn wer Storytelling kann, sind es ja die Leute von der Maus, und das fand ich auch total inspirierend, eben über sozusagen die Kinderfrage nachzudenken. Das ist dann halt bei uns die Vorstandsfrage. Also die Vorstandsfrage ist halt eben nicht, wie funktioniert eine Waffe, wie funktioniert irgendein System, sondern wie sicher sind wir? Ja, so. Oder was müssen wir tun, damit man uns nicht hacken kann? Ja, so. Und das haben wir, und dann haben wir auch immer Best Practices, also mal Beispiele aus Unternehmen, wo wir dann eben Unternehmen zu Wort kommen lassen. In der aktuellen Folge jetzt ist es zum Beispiel die SKP, die Schweizer Kriminalprävention. Beatrice wird dort als Gast mal erzählen, was denn so eine, nennen wir sie mal, staatliche Stelle oder eine Stelle, die halt für die Kantonspolizeien da ist, um Präventionsarbeit zu machen, wie die das machen. Ja. Und das glaube ich ganz cool.
Verlinken wir natürlich in den Shownotes.
Ja!
Egal, wo ich hingehe, irgendein Anlass, irgendeine Messe, du bist auch dort. Genau, zum Beispiel an der ITSA oder genau. Diesen BZM-Tagen bist du. Ja. Und du moderierst ja da ehrenamtlich.
Ja, fast. Ja, genau. Also eben, ich glaube, das ist einfach der Historie bedingt. Ja, ich bin viel auf Konferenzen. Man sieht mich tatsächlich viel auch draußen, auch außerhalb der Schweiz. Und ja, mein Chef fragt natürlich immer wieder mal etwas kritischer, muss das denn alles sein? Und ich glaube, solange ich meine Arbeit schaffe, ist das alles noch gut. Mhm. Ich habe mich tatsächlich ein bisschen eingeschränkt, man wird es nicht glauben. ITSA, also es gibt für mich immer so drei Konferenzen, die ich immer mitmache. Das ist die ITSA, also die IT Security Area Nürnberg. Das ist der BCM Summit in Hamburg und das ist die Takeaway, die Security Awareness Konferenz.
Das ist der coole, handgestrickte.
Ja, sie wird immer professioneller. Und das kommt aus einer ganz wirklich alten Historie. Also bei der ITSA ist es so, ich moderiere ja da Foren. Auf der ITSA gibt es ja so Kongressforen. Und ich war schon auf der ITSA, da war die noch parallel zu Systems in München. Also es ist schon echt lange her. Ich glaube mittlerweile fast 18 Jahre. Und damals gab es noch den Sico Media Verlag, der hat die KES rausgebracht. Und
die KES gibt's noch.
Ja, die KES gibt's noch. Die gehört jetzt ja zu Data Context. Man hat ja. Das ja verkauft. Man hat dann auch irgendwann das Konzept der ITSA verkauft an die Nürnberg Messe. Und seitdem ist es ja Nürnberg. Und ich habe einfach immer noch so schon fast, also freundschaftliche sowieso, aber schon fast familiäre Bindung. Ich bin halt da immer. Mhm. Beim BCM Summit das Gleiche. Seitdem es den BCM Summit gibt, moderiere ich den. Ich komme auch super mit den Kolleginnen und Kollegen von der BCM Academy in Hamburg klar. Gebe ja halt auch einen eigenen Kurs, BCM Awareness. Wie macht man Awareness für BCM-Themen? Davor war es ja dann der BCI-Kongress, der deutschsprachige. Den habe ich auch schon moderiert. Das mache ich auch schon so lange. Und die Takeaway eben auch, seitdem es die gibt. Und das ist natürlich so meine Homebase, weil da sind natürlich die Kollegen auch zum Thema. Und was ich glaube, was mir gebracht hat, ja natürlich neben einer gewissen Sichtbarkeit und Aufmerksamkeit für meine Person, ja, es ist ein absolutes krasses Training. Also es ist ja ein Sprechtraining, ein Kommunikationstraining, ein Moderationstraining pur. Auf der ITSA moderiere ich teilweise ja Foren den ganzen Tag. Die starten um 9.15 Uhr und hören um 17 Uhr auf. Und das aber in einem Viertelstundenrhythmus. Und ich kenne den, der oder die, die dann spricht, nicht. Ich sehe einfach nur die auf der Liste und habe mit denen noch nie vorher zu tun. Also mittlerweile schon. Aber manchmal kenne ich sie ja auch und dann weiß ich auch, wie sie so sind. Aber eben, das ist immer wieder ein Einstellen auf eine neue Situation und du musst sehr, sehr genau hinhören. Und ich habe auch einen Anspruch an die Moderation, dass ich eben zum Beispiel der redet, auch vernünftig abmoderiere, vielleicht noch eine Frage stelle, einen Übergang machen. Ja, voll. Den Übergang mache zum nächsten, damit er sie es einfacher hat, dann einzusteigen. Das kriegen die Referenten, weil sie so aufgeregt sind, manchmal gar nicht mit, dass ich das tue. Aber für mich ist das wichtig und auch, glaube ich, für das Publikum, um es ein bisschen zu halten. Also eben, da habe ich ein bisschen Anspruch und das trainiert. Das ist ein totales Training für mich. Und 3 Tage Vollbespielung mit Security-Themen. Ich werde zugetankt mit Security. Also ich weiß immer, welche Kuh demnächst wieder durchs Dorf getrieben wird. Voll.
Das ist, ja, ich staune immer wieder eben diese Viertelstundentakt und dann machst du die Abmoderation.
Ja. Abmoderation dann, wieder
an. Ja, genau, da musst du zuhören, damit du eine Frage hast. Ja. Abmoderation und dazwischen musst du ja dich schon mit dem Nächsten unterhalten, damit du den überhaupt abmoderieren kannst.
Und mittlerweile habe ich es dann auch ganz oft, wir hatten das ja jetzt auch, als du dann kamst, dann wird von hinten auf die Schulter getippt und ey Markus, du bist ja auch da und ich so, oh Andreas, du bist ja auch da und dann ist dann der Moderator, der Referent vorne und auch noch am Tisch. Es ist schon echt crazy, aber es ist cool.
Ja.
Mache ich sehr gerne. Also ich habe auch Spaß dran, das ist ja so das Ding, was wichtig ist. Ich mache es nicht aus Zwang.
gehen wir doch nochmal ein bisschen zu Awareness zurück. Voll. Ich habe eine Frage aufgeschrieben, wenn du so an deine Maßnahmen zurückdenkst, was hat am meisten Erfolg gebracht, wenn man das überhaupt einschätzen kann?
Also das ist auch das, was ich vorhin schon gesagt habe. Es kommt immer ein bisschen auf das Unternehmen an. Mhm. Ich hatte in vielen Unternehmen sehr viele Erfolgserlebnisse, die für das jeweilige Unternehmen funktionieren. Ich war zum Beispiel, das fand ich auch toll und das hat gar nicht so viel mit Maßnahmen zu tun. Ich kann mich erinnern an einen Auftrag, den ich hatte bei einem Gastransporteur in Deutschland, kritische Infrastruktur. Da habe ich auch die Kollegen betreut, begleitet, beraten in der Umsetzung von Awareness-Maßnahmen. Und wir hatten dort zum Beispiel kein E-Learning, sondern wir hatten eine Security-Arena eingekauft. Wir hatten so ein stationsbasiertes Rundentraining zum Thema Security, so wie mit Marktständen. Das war sehr cool.
Security Arena, was ist das?
Die Security Arena, die ist mal entwickelt worden durch und mit Dietmar Pokolsky von der Nonsense. Und das ist wie so ein Stationsspiel. Also du gehst von Station zu Station zu Station zu unterschiedlichsten Themen. Phishing.
Speed Dating.
Ja, so ungefähr. Du hast immer so, ich glaube, so pro Station sind es, glaube ich, immer so 5 Minuten. Mhm. Stimmt nicht. Es sind immer 15 Minuten, genau, du kriegst so pro Stunde 4 Stationen durch. Ja. Dann hast du so 3 Minuten so ein bisschen Anmoderation, 5 Minuten Durchführung und 2 Minuten Abmoderation, irgendwie so. Also gibt's so einen Schlüssel. Und eben zu unterschiedlichsten Sachen. Ich weiß noch, wir haben Mitarbeiterausweise und Gästeausweise zusammengepuzzelt mit so Plexiglas, also bedruckten Plexiglas. Warum? Um den Leuten mal vors Auge zu führen, wie sehen denn überhaupt Gästeausweise aus? Wie kann man die denn identifizieren und so? Alles sehr, sehr spielerisch. Und das hat dem Auditor bei diesem Unternehmen gereicht, um zu sagen, ist cool. Also wir haben natürlich noch ganz, ganz viele andere Maßnahmen gemacht, aber das war gar nicht wichtig, dass wir ein E-Learning hatten oder nicht, weil die ISO 27001 sagt dir ja auch nicht, du musst ein E-Learning haben, sondern die ISO 27001 sagt dir ja in der 71 und 2, also geht es um Kommunikation und Training oder Skillaufbau, du musst deine Mitarbeiter sensibilisieren und schulen, musst nachweisen, dass du es getan hast. Die sagt ja nicht wie.
Richtig.
Und wir haben sogar, ich sag mal so, ein Sternchen gekriegt für die Awareness-Maßnahmen, die wir da gemacht haben. Sowas finde ich cool. Und so von der Erfahrung her, alles das, was attraktiv ist, bringt viel. Das heißt, auch das habe ich auch bei uns erlebt, bei der Swisscom, zum Beispiel auch bei Trainings, auch bei verpflichtenden Trainings, haben wir mal bei einem Training, das wir 2023 ausgespielt haben, das Feedback bekommen, das ist hübsch. Ja. Und das ist hübsch, heißt aber nicht einfach nur, das ist hübsch, sondern das, was dahinter steckt, ist ja, ihr bringt uns den Respekt entgegen, weil eigentlich müssen wir wollen ja eigentlich gar nicht das Training machen, aber wir müssen es ja, ist ja mandatory. Und trotzdem gebt ihr euch Mühe, es so schön zu machen, dass wir auch Spaß haben, dieses Training zu machen. Das, sowas finde ich dann halt cool.
Ich denke, das ist schon eine Kernbotschaft jetzt auch, das Spielerische, es muss attraktiv sein, dann bleibt es auch.
Ja, voll. Ja. Und dann erinnert man sich ja auch dann zurück. Und ein paar Sachen hatte ich ja vorhin schon gesagt, die Enten oder der Information Security Roboter, den wir da hatten, ist gut. Aber wir haben auch jetzt bei Swisscom haben wir so Erfolgsgeschichten, die wirklich gut funktionieren, die aber auf dem gleichen Prinzip basieren. Wir haben zum Beispiel eine Ausbildung unserer Security-Spezialisten oder die ein Stake haben in Security, die bilden wir auf der Plattform von Immersive Labs aus. Und Immersive Labs hat so coole Labs im Angebot, dass die Leute Bock haben, das zu tun. Und wir sind mal gestartet mit 450 Seats, also wir hatten das Ganze mal nach Lizenzen gestaffelt. Dann haben wir irgendwie gesehen, das macht gar keinen Sinn, weil wir müssen immer wieder permanent nachordern und haben uns dann dazu entschieden, das Ganze als Plattform einzukaufen. Das heißt, jeder Swisscom-Mitarbeiter kann auf der Plattform trainieren und wir haben mittlerweile 5.700 Leute, die sich freiwillig angemeldet haben. Also ja, sie sind nicht alle aktiv, ganz klar, aber wir haben ganz viele, die das wirklich auch so für die freiwillige Aus- und Weiterbildung nutzen und das finde ich schon cool, definitiv. Und das ist auch etwas, wo ich sage, das war ein Erfolg. Also eben, das hat funktioniert. Es muss nicht immer spielerisch sein und es muss nicht immer Game sein. Und selbst unser Phishing-Training ist ja, unser Anti-Phishing-Training ist ja gamifiziert und das funktioniert super in verschiedenen Zielgruppen besser als in anderen. Aber ja, das sind so Sachen, die machen mich dann sehr, sehr happy, weil ich glaube, okay, die Maßnahme hat gezogen.
Sehr gut. Ich habe noch eine letzte Frage mir ausgedacht. Und zwar, wenn du so an die Informationssicherheit denkst, so in den vergangenen Jahren, was würdest du heute ändern? Was würdest du anders machen?
Oh, ich würde unbedingt das ganze Thema Kommunikation in die Ausbildung mit reinpacken. Ich habe das Gefühl, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen dispersierlig, aber also ja, ich glaube, jemand, der Informatik studiert, tut das auch aus einem Grund heraus, weil er halt Zahlen irgendwie wahrscheinlich cooler findet oder Technologie cooler findet als vielleicht Menschen. Sonst würde er Soziologie oder Psychologie studieren. Das kann sein. Aber tatsächlich erlebe ich es immer wieder, dass so das ganze Thema Human-Centered Security oder Human-Centered Design, dieser Fokus auf Mitarbeitern, das heißt nicht Mitarbeiter pampern, ne? Das heißt nicht alles zu machen, was der Mitarbeiter sagt, aber daran zu denken, dass es da noch jemanden gibt, der es anwenden muss, das ist so ein Thema, oh, das würde ich viel, viel stärker verbinden. Auch im Bereich Security wirklich auch der Blick eben auf diesen Dreiklang People, Process, Technology. Ich habe immer eher so diesen CIA, also Verfügbarkeit, Vertraulichkeit und Integrität. Ich finde aber People, Process, Technology viel wichtiger. Also eben auch zu überlegen, okay, welche, und das ist ja eher ein generalistischer Ansatz, ja, so, Wie müssen Policies und Vorgaben gestaltet sein, dass sie verständlich und verstehbar sind? Wie muss Technologie einsetzbar sein, dass sie auch genutzt wird im Einsatz? Und wenn es so kleine Nudges sind, also ich habe immer so gerne das Thema der Klassifizierung. Man erwartet immer von Mitarbeitern, dass die Mitarbeiter im Office 365 ihre Sachen klassifizieren. Aber da ist einfach nur so ein blöder Button oben in dieser Leiste und den muss ich aktiv auswählen. Warum mache ich das nicht, wenn ich mein Dokument speichere? Dass ich dann gefragt werde, hey, mit welchem Schlüssel oder mit welcher, warum? Das sind so für mich kleine Nudges, die überhaupt nicht wehtun, die aber unheimlich helfen, um auch das Bewusstsein für dieses Thema zu kriegen. Oder im Bereich Privileged Access Management, weiß ich noch, bei einem großen Maschinenbauer habe ich mal in der Kommunikation mitgearbeitet für das Rollout von Privileged Access Management Tools oder eines Tools. Und da war es zum Beispiel so, dass die Mitarbeiter selbst entscheiden konnten, so nach dem Motto, ich brauche jetzt privilegierte Rechte, um zum Beispiel, was weiß ich, meine Webcam zu installieren. Oder ich habe auch so einen tollen Logitech Printer Pointer, wo der dann so einen Kreis macht, so als Zoom-Punkt. Ne? Das kann ich aber nur machen, wenn ich die Logitech-Software drauf habe, weil den muss ich quasi, so das kann ich aber nicht, wenn ich keine Rechte habe. Also konnten die dann wählen und mussten dann bewusst eben auch akzeptieren, dass sie in dem Zeitraum, wo sie diese Rechte hatten, auch in der Vollüberwachung sind. Also dass da wirklich permanente Snapshots gezogen werden von dem, was sie tun. Und das finde ich doch cool. Also eben nicht, das geht nicht um Überwachung, sondern es geht um das bewusste Umgehen mit Risiken und auch mit den darauf folgenden Maßnahmen, die diese Risiken mitigieren. Das finde ich, sowas finde ich wichtig. Und da darf ich mal so ein bisschen, meine Bauchschmerzen, das sehe ich halt viel zu wenig, ne? Dass man sich darüber Gedanken macht, wie das ist. Und dann eben auch zu gucken, eben dann, das ist dann der People-Bereich, wie, welche Skills haben die Leute, was brauchen die denn wirklich? Muss es jetzt ein 45-Minuten-Training sein? Muss ich wirklich, und die Diskussion führe ich auf vielen, vielen Ebenen, im Bereich auch im Bereich Datenschutz, im Bereich Governance, im Bereich der physischen Sicherheit, aber auch bei uns in der logischen, wie lang muss denn ein Training sein? Und muss ich denn wirklich alles immer verpflichtend auch machen? Ich meine, Mitarbeiter haben tausende von Trainings gefühlt, dann kommt dann noch Sustainability um die Ecke, dann kommt dann noch Diversity um die Ecke, meistens noch dann Antikorruption, also irgendwie wir haben so viele Trainings im Jahr, wo ich dann sage, muss es dann auch noch das sein? Und so dieses Bewusstsein dafür zu haben, wie intensiv kann ich Leute bespielen oder vielleicht muss ich auch einmal zurücktreten und das mache ich zum Beispiel auch immer mal wieder, wo ich sage, jetzt war die Wirkung mit Thema X da und das ist gut und jetzt bin ich mal ruhig. Ich muss auch einfach mal die Klappe halten.
Super, danke vielmals.
Hey, sehr Markus, gerne. Sehr
jetzt halte ich die Klappe. Blick. Was für ein toller Abschluss. Ja. Genau. Ja, danke, dass du auch heute wieder mit dabei warst. Falls du es noch nicht gemacht hast, bitte abonnieren und wir freuen uns natürlich auf deine Rückmeldungen und Fragen. Ich werde sie dann auch an Markus weiterleiten. Besten Dank, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao, ciao.
Angriffslustig. IT-Sicherheit für dein Unternehmen. Der Security-Podcast der Go Security.
Man liest zwar immer wieder von Schwachstellen, ist selber aber nie davon betroffen gewesen.
Wie schütze ich mich vor Cyberkriminellen? Welche Passwörter sind sicher? Und was kann passieren, wenn ich gehackt werde? Mehr Antworten gibt's in den nächsten Folgen mit Andreas Wiesler und Sandro Müller. Abonniere jetzt den Podcast. Weitere Updates und Tipps auf gosecurity.ch.